herzlich willkommen zurück im Atempause-Podcast. Ich bin Timo Niesner, dein Host hier. Willkommen im neuen Jahr in der neuesten Folge, die wir jetzt haben. Und zwar diesmal zum Thema Darmgesundheit mit dem lieben Gesundheitscoach Dominik Barco. Er war schon mal Gast hier im Atempause-Podcast und ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist zu diesem Thema. Wenn du Lust auf Atmung hast, dich mehr reinfuchsen willst, wir starten am 23. Januar erneut unser Zero to Hero All-In-Programm von Zero bis zum Hero Breathwork Master. Also komm gern vorbei und du findest dafür unser kostenloses Kickoff-Event, unser Meetup am 23. Januar unten in den Shownotes. Folg einfach dem Link, melde dich an, komm mit dazu und du kriegst alle Infos, die du dafür brauchst. Genug dafür jetzt aber, lass uns direkt rein starten in dieses Interview zur Darmgesundheit mit unserem lieben Dominik Barco.
Ich bin mir sehr sicher.
Dann erstmal herzlich willkommen hier im Atempause-Podcast. Lieber Dominik von My Body Mind, schön, dass du wieder mit dabei bist. Du warst schon mal mit dabei und ich freue mich riesig, dass ich dich heute wieder als Gast hier begrüßen darf.
Ja, ich freue mich auch mega und wir haben ja schon eine Stunde, drei Minuten Vorgespräch gehabt über alles Mögliche Gott und die Welt.
Wir haben es aber nicht aufgezeichnet, also bitte nicht nachfragen.
Gibt's nicht.
Das gibt's nicht. Aber was mich unfassbar interessiert und da habe ich dich schon einige Male gelöchert, und dafür bist du nämlich auch hier zum Thema Darmgesundheit oder vielleicht auch Magen-Darm-Gesundheit, vielleicht kann man das auch so zusammenfassen. Und ich habe da einfach viele, viele Fragen an dich. Für die Zuhörenden, die noch nicht hier bei uns im Atempause-Podcast waren, kannst du dich einfach mal kurz nochmal selbst vorstellen, lieber Dominik, was du machst und warum du einfach meine Number One zum Thema Darmgesundheit heute bist.
Okay, letzte Frage, die musst du dir eigentlich selbst beantworten, aber zumindest vorstellen kann ich mich. Ich bin Dominik Barco, ich komme aus dem sehr beschaulichen Wolfenbüttel, habe zwei Kids und eine Frau und bin ganzheitlicher Gesundheitscoach. Das Ganze ist entstanden daraus, dass ich über 10 Jahre lang selbst sehr viele gesundheitliche Probleme hatte, die ich über die Schulmedizin, die stark symptomorientiert ist, nicht habe abdecken können. Dann irgendwann, ja, jetzt sehr kurz erklärt, aber eine selbst auf den Trichter gekommen bin, hey, ich muss selbst was machen, um gesund zu werden. Und dann auf der Basis ein Konzept entwickelt habe, nachdem ich selbst gesund geworden bin, was halt versucht, wissenschaftlich und ganzheitlich alle Themen abzudecken, um halt selbst wieder ein schmerzfreies Leben zu führen. Unter anderem auch mit Atmung im Übrigen.
Ist herrlich, ja. Also auch gerne beim Dominik einfach mal reinschauen auf seinen verschiedensten Kanälen. Ich folge ihm auf Instagram, er macht super coole Reels. Und es ist immer Mehrwert und immer auch ein bisschen was zum Schmunzeln dabei. Also für mich zumindest.
Ja, ich meine, Gesundheit darf ja auch Spaß machen. Ne?
Genau so soll es sein. So, Dominik, jetzt komm mal hier. Ich habe vorhin noch einen anderen Podcast aufgenommen, der hieß Butter bei die Fische. Ja, und das irgendwie kriegst du es nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich möchte mit dir zum Thema Darmgesundheit sprechen. Darmgesundheit, es ist ja unter anderem unser zweitgrößtes Nervensystem in unserem Körper, korrigiere mich da gerne, oder ist vielleicht sogar das größte. Es gibt da zu Mikrobiom und Co. gibt es ganz, 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 ganz viele Themen, die aufkommen. Und dadurch, dass wir jetzt auch gerade am Ende des Jahres sind, in der Herbstzeit sind, beziehungsweise in der Winterzeit, nicht in der Herbstzeit, für mich so ein bisschen, weil ich aus dem Urlaub zurück bin, aber eigentlich sind wir voll mitten im Winter. Und es da einfach viele, viele Themen gibt bezüglich Antibiotika. Wie kann ich mich nochmal schützen? Wie kann ich meinen Darm, wie kann ich meinen Magen schützen für mich? Was gibt es denn da für einfach mal grundlegende Themen, die du empfehlen würdest, dass wir im Endeffekt durch so eine, sage ich mal, infektionspotenzielle oder ja, potenziell sehr hohe Infektionsmöglichkeiten gerade im Winter trotzdem auch bei unserem Nervensystem gut arbeiten können?
Also erstmal vielleicht vorweg, du hast recht, es gibt zwei Nervensysteme. Einmal das zentrale Nervensystem, das ist ja eigentlich ein sehr bekanntes Thema, Vagusnerv, Parasympathikus, Sympathikus. Das ist auch was, was du gerade in Atemsessions mit Sicherheit auch mit ins Kalkül ziehst, also auch gerade diesen Parasympathikus anzusteuern. Aber wir haben auch ein sogenanntes enterisches Nervensystem. Das hast du ja vorhin angesprochen, das ist das zweitgrößte Nervensystem, was wir in unserem Körper haben. Und das gibt unter anderem Information vom Darm an das Gehirn weiter. Jetzt ist hier das für mich sehr Interessante, dass als ich mich das erste Mal mit dem Thema Darmgesundheit vor knapp 15 Jahren befasst habe, diese Information zwar schon vorhanden war, man damals aber noch gedacht hat, dass ungefähr 90% der Information von dem Gehirn an den Darm gesendet werden und wir inzwischen sehr, sehr genau wissen, dass die Relation genau umgekehrt ist. Also dass 90% der Informationen von unserem Darm an unser Gehirn gesendet werden. Unser Darm ist besiedelt von einem Mikrobiom, früher hieß das Darmflora, heute sagen wir Mikrobiom, also insbesondere von Bakterien. Wir sind kein steriler Körper, sondern in unserem Körper sind ganz viele Bakterien, die mit uns in Symbiose leben und die scheinen zu kommunizieren mit unserem Gehirn. Auch wenn das jetzt ein bisschen wie Science Fiction klingen mag, man darf sich schon mal die Frage stellen, sind wir der Host? Ja, also sind wir der Gast oder sind wir der Wirt?
Ja, wer also ist mit wem hier in Symbiose?
Wer ist mit wem hier in Symbiose? Also ich denke, natürlich ist das ein ausgeglichenes Verhältnis, aber zumindest was die Kommunikationswege angeht, scheint es ganz, ganz viele Informationen an unser Gehirn zu geben über dieses Nervensystem. Ja. Und allein dieser kleine Sachverhalt zeigt schon, wie wichtig es ist, dass wir uns um den Darm kümmern und dass wir halt ein gutes, gesundes Verständnis für unser Mikrobiom, für unsere Darmflora haben. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, was kann ich jetzt tun, um über die Winterzeit gut zu kommen, mein Immunsystem zu schützen, dann muss man erstmal verstehen, dass Experten schätzen, das sind tatsächlich nur Schätzungen, weil wir es nicht ganz genau wissen, dass ungefähr 80-90% unseres Immunsystems im Darm angesiedelt sind und unter anderem da auch Neurotransmitter gebildet werden, also sowas wie Serotonin, was wir am Ende nicht nur brauchen, um glücklich und gesund zu sein, um Energie zu bekommen, sondern auch um gut zu schlafen, weil in letzter Konsequenz daraus abends Melatonin gebildet wird. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich bin kurz vor der Erkältungssaison, ich will fit bleiben, seid ihr zu spät dran. Ich würde euch gerne was anderes sagen und wahrscheinlich gibt es auch viele Produkte, die beworben werden, die genau versprechen, hey, jetzt in der Erkältungssaison, bleib fit, indem du das und das machst. Der Darm ist aber nichts oder kein Organ, was sofort reagiert. Das ist ein sehr empfindliches Organ, was sehr stresssensitiv ist und eine gewisse Vorlaufzeit, bis ihr das pflegen könnt, da auch vonnöten ist. Was ihr aber auf jeden Fall machen könnt, sind große Dinge. Also erstmal das Thema Stress adressieren, auch wenn man da vielleicht nicht als allererste Instanz dran denkt. Aber Stress hat einen sehr, sehr, sehr großen Impact auf unseren Darm. Ich kann das auch gerne erklären, wenn du möchtest, aber ich würde vielleicht erstmal die Punkte nennen. Der zweite Punkt ist natürlich die Ernährung, weil alles, was durch unseren Magen-Darm-Trakt geht, also du kannst dir unseren Körper wie eine Röhre vorstellen, ne? Oben haben wir ein Loch und unten haben wir auch ein Loch und das fließt dann nicht einfach durch, sondern das muss in gewisser Form verarbeitet werden, zerkleinert werden, von Enzymen zersetzt werden und dann durch den Darm diffundieren in unseren Körper. Und alles, was da durchgeht, das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie es unserem Darm geht. Und in letzter Konsequenz, wir haben ja gerade gelernt, dass der Darm mit dem Gehirn kommuniziert, auch wie es unserem Gehirn geht. Mhm. Also ist die Ernährung ein ebenso wichtiger Faktor. Und das Thema Bewegung, weil der Darm sehr, sehr lang ist. Ja, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber ich glaube, du könntest damit so ein halbes Fußballfeld ausrollen, wenn du dir normalerweise dann tatsächlich die Darmfollikel auseinanderziehen würdest, die dann schon auf eine Länge kommen. Ich meine, ich habe mal gehört, 2 Fußballfelder oder sowas lang sind. Das hat natürlich auch was mit Mechanik zu tun. Also wenn du jetzt den ganzen Tag liegen würdest, würde eine Verdauung sehr, sehr viel schwieriger fallen, Thema Darmperistaltik, als wenn du dich den ganzen Tag bewegst und dann auch die entsprechenden Zonen in Wallung bringst. Also das ist einfach reine Physik, reine Mechanik, die im Körper vorhanden ist. Das sind 3 Dinge, die den Darm sehr stark positiv beeinflussen können. Ein weiteres wichtiges Feld ist das Thema Regeneration und damit auch Schlaf. Weil wir im ganzen Körper, im ganzen Organismus immer Regeneration brauchen. Wir sind den ganzen Tag von Entzündungsprozessen eingenommen. Das ist was ganz Normales. Jeder hat in jeder Sekunde Entzündungsprozesse, die entstehen, sowohl in Zellen als auch im Darm. Und da ist es halt wichtig, dass wir dem Darm Zeit gönnen zur Regeneration, sowohl in Essenspausen als auch in Schlafpausen. Also du siehst wieder, die Antwort ist relativ komplex, aber es sind immer wieder ganzheitliche Themen, die wir quasi betrachten müssen, wenn wir ein einziges Organ pflegen.
Aber kann ich jetzt zum Beispiel sagen, du hast gesagt, es wird unter anderem Serotonin gebildet, das wieder die Grundlage ist für Melatonin, dass wir wiederum gut schlafen können. Und wir machen es jetzt mal so ein bisschen hart, in Anführungszeichen, wenn du zu mir in die Ausbildung auch reinkommst, ich glaube, du hast die Mail damals auch bekommen, stand drin, bitte vor der Session jetzt keinen Schinken-Käse-Croissant und Espresso trinken. Ja, also das hört sich jetzt ein bisschen hart an, es ist sicherlich auch hart für den Darm, aber das, vielleicht mögen die Leute das, ja, ich habe das früher mal zu mir genommen, aber ich weiß, dass es mir nicht gut tut, weil es sich einfach nicht gut anfühlt, ich werde dann müde. Ja, was hat es denn da mit der Müdigkeit zu tun? Also ich werde ja auch müde, wenn ich solche, sag ich mal, trägen Sachen esse. die bei mir im Körper reinkommen. Oder ich war jetzt gerade im Ägypten im Urlaub zum Beispiel und da gab es halt ein All-You-Can-Eat überall die ganze Zeit. Aber was es eben gab, war nicht gut für mich. Das heißt, ich war sehr matt über den Tag hinweg, sehr kohlenhydratreich. Wie kann ich denn damit umgehen und was sollte ich mir denn Besseres geben, dass ich eben über den Tag hinweg nicht müde bin? Wie kann ich damit besser umgehen? Das ist ja auch sehr individuell, oder?
Es ist sehr individuell. Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist das Thema, verträgst du die Lebensmittel, die du zu dir nimmst? Und das mag jetzt erstmal pauschal recht einfach zu beantworten sein, weil viele sagen, na, ich esse das ja jeden Tag, ich fühle mich gut. Das heißt aber mitunter nicht, dass du die tatsächlich sehr gut verstoffwechseln und verdauen kannst. Es gibt da noch keine sehr guten Messmechanismen, welches Lebensmittel du tatsächlich am besten umwandeln kannst, was beispielsweise Tests angeht. Also Leute, die sich mit Darm befassen, die machen häufig so eine IgG-Lebensmittelverträglichkeiten-Tests. Ja. Also jeder, der mal beim Heilpraktiker war, der kann dann da hingehen und sagen, teste mal die 320 Lebensmittel und wir sagen dir dann auch, welches dein Immunsystem in Form von Immunglobuli G reagiert. Da gibt es aber keinen einzigen wissenschaftlichen Nachweis, dass es tatsächlich funktional ist. Also davon sehen wir inzwischen ab.
Okay.
Ich würde da tatsächlich eher ins Gefühl mal gehen, weil der Körper kommuniziert ja den ganzen Tag mit dir und kann dir letzten Endes, wenn du auch mal hinhörst, sagen, fühlt sich das schwer an, wie du es gerade beschrieben hast. Vielleicht fühlt sich für dich ein Käse-Schinken-Sandwich schwer an und jemand anders sagt, hey, ich brauche das, das geht sofort in meine Muskulatur, das gibt mir Energie. Kann durchaus auch der Fall sein. Also es gibt per se jetzt keine Nahrung, die entweder nur gut oder nur schlecht ist. Man muss aber natürlich sagen, dass der Verdauungsprozess des Darms sehr viel Energie schluckt. Deswegen empfehlen wir beispielsweise auch, 3 Stunden vorm ins Bett gehen, keine schwere Mahlzeit mehr zu sich zu nehmen oder wenn dann nur noch kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen, um einfach die Energie nicht in den Darm zu geben, sondern die Energie dahin leiten zu können, wo sie hin soll, ins Gehirn, wo verarbeitet wird, wo wir dann in diese Tiefschlafphasen kommen etc. Ja. Also es ist tatsächlich eine Energiefalle. Wenn du dich sehr müde fühlst, kannst du tatsächlich dann entweder die Intoleranzen testen, also man kann tatsächlich einen klassischen IgE-Test machen, also eine wirkliche Allergie, oder einen Intoleranztest auf beispielsweise Kohlenhydrate. Ja, das wäre dann Laktose, so ein richtiger Klassiker, Gluten, Zöliakie, Fructose, also gerade auch der Fruchtzucker, der damit befallen sein kann. Und das ist was ich tatsächlich jedem empfehle, was auch kostenlos in erster Instanz ist, mal eine 14-tägige Blutzuckermessung zu machen, um zu merken, was passiert eigentlich, wenn ich das Essen esse? Schießt mein Blutzucker in die Höhe und dann vielleicht einer Stunde später ist er total im Keller und dann fühle ich mich auf einmal zittrig und müde und weiß gar nicht warum. Ja, dann reagiert mein Körper und sagt, okay, dein Blutzucker ist im Keller, hol mir wieder was, ansonsten werde ich müde. Also da kann der Körper auf verschiedene Arten und Weisen reagieren. Welche es bei dir ist, kann ich dir nicht pauschal sagen, aber es gibt halt schon viele komplexe Mechanismen auch vom
Dieses Blutzuckerthema ist ein großes Thema. Ich habe die letzten Monate das über einen längeren Zeitraum weg auch getestet und habe da so einen Chip im Arm gehabt, was vielleicht die eine oder andere Person auch verfolgen konnte über die sozialen Medien. Fand ich total geil, hole ich mir auch wieder. Aber ich habe natürlich genau das auch für mich gemacht. Ich habe geguckt, was esse ich, wie fühlt sich das an, was passiert bei mir und. Es nervt mich ein bisschen, manche Sachen esse ich halt echt gern, gell? Aber die sind halt nicht gut. Also ich glaube, das Schlimmste, was ich gegessen habe in dieser ganzen Zeit, das aller Schlimmste, waren Haferflocken. Das habe ich meine ganze Kindheit gegessen. Das war kein Thema damals. Aber jetzt, mich hat es komplett umgehauen vom Energielevel. Das war so krass. Ich hatte so einen krassen Spike und ich bin so in dieses Defizit reingerutscht danach. Also das war krass. Was ich mich jetzt halt frage, ist mit dieser Darmgesundheit, wir haben einen direkten Einfluss auf unser Nervensystem. Du hast gesagt, die Kommunikation dreht sich um. Es wird auch mehr aus unserem Mikrobiom zu uns in Kopf, ins Gehirn. Ja, unser mentalen Zustand wird auch dadurch mehr beeinflusst. Ich spüre das, ich kenne das, ich arbeite viel mit der Ernährung. Wir haben viele ausprobiert. Ich weiß, wann es mir gut geht, ich weiß, wann es mir nicht so gut geht. Und wenn ich das Gefühl habe, mir geht's gut und ich mache dann wieder eine 4 Wochen so eine Detox-Geschichte, merke ich, einen fetten Scheiß, ging es mir davor gut, jetzt geht es mir gut, verdammt nochmal. Also ich glaube, diesen Switch muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, was das mit dir macht und was es bei mir auch tatsächlich im großen Teil auch mit meiner Atmung macht, weil eben hier auch eine direkte Verbindung zum Immunsystem wiederum besteht, mit eng gekoppelt ist mit meinem Schlaf, eng gekoppelt ist mit meiner Konzentration, eng gekoppelt ist, wenn ich Atemsessions für mich mache. Die müssen jetzt auch wirklich nicht im Sitzen, im meditativen Sitz sein, sondern auch wenn ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre. Auch hier merke ich, was habe ich gegessen, wie habe ich einen Zugriff auf diese Energie, wie kann ich für mich so ein CO2-Toleranztraining machen, was ich gerne mache für mich, ob auf dem Fahrrad oder auch im Wasser. Wie kann ich damit aktiv arbeiten? Und während ich so spreche, Dominik, merke ich, ich habe die Frage vergessen, die ich gerade stellen wollte. Jetzt bin ich, glaube ich, in meinen eigenen Modus abgetaucht.
Macht überhaupt nichts, weil ich kann daran eigentlich anknüpfen. Also es ist tatsächlich so, dass dieses Ernährungsthema hoch individuell ist. Ja, also dass keiner genau sagen kann, ist das, und das gibt dir halt Energie. Und gerade auch das, was du gerade angesprochen hast, bei dir ist es vielleicht so, dass Haferflocken, was ja allgemein betrachtet und auch aus meiner Perspektive ein sehr gesundes Lebensmittel darstellt, vielleicht dich selbst komplett aus dem Leben schießt. Du das aber vielleicht nie als solches interpretiert hast, weil du halt nicht wusstest, wie es wäre, wenn es dich nicht aus dem Leben schießen würde. Ja, also wir gehen ja immer von einem gewissen Status quo aus. Das ist wie wenn du dich im Spiegel anguckst und sagst, jo, das ist Timo. Aber du wüsstest ja nicht, wie Timo aussehen würde, wenn er XYZ täte. Ja, also wenn du immer von einem Ist-Zustand ausgehst und gar nicht weißt, wo du eigentlich hinkommen könntest, dann ist das halt recht kompliziert. Ja, vielleicht fällt dir deine Frage nochmal ein, bevor ich jetzt in meinen Monolog verfalle.
Ja, wie ist es denn bei dir? Ich meine, du probierst ja selber extrem viele Sachen aus. Du arbeitest ja auch aktiv mit deinem Mikrobiom. Du unterstützt es. Ich habe gesehen, du machst viel mit Fermentierung. Heilpilze? Fragezeichen. Sind es wirklich nur Halbpilze? Fragezeichen.
Ja. Ja, also nur Halbpilze.
Wie arbeitest denn du hier für dich? Also erstmal, wie hast du es für dich herausgefunden, was dir gut tut? Dann, was tut dir gut? Ja, und du bist jetzt ja auch nicht, ich bin jetzt irgendwie vegan, also du machst keine Schublade auf und zu, sondern du isst ja auch Fleisch. Also wie bist du dazu gekommen, für dich herauszufinden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und was hast du jetzt in deinen Alltag umgesetzt?
Ah, das war ein sehr langer Weg, weil das, was ich vorhin in dieser 10 Jahre Schmerzleidensgeschichte jetzt unterschlagen habe, ist, dass ich 5, 6 Jahre davon ganz, ganz starke Darmprobleme hatte. Ich hatte jeden Tag Darmkrämpfe, ich habe nichts mehr vertragen, ich habe wirklich fast gar nichts vertragen. Ich hatte eine Laktoseintoleranz, die ich immer noch habe, ich hatte eine Fructoseintoleranz, ich habe Histamin kaum vertragen, ich habe Ballaststoffe nicht vertragen, für mich war in der Gurke schon zu viel Zucker. Es war schwierig. Ich bin damals erstmal den bewährten Weg gegangen und da war die Medizin noch lange nicht so weit wie jetzt, dass ich erstmal gesagt habe, ich teste erstmal, was ich nicht vertrage. Und das war bei mir dann die Dinge, die ich halt gerade auch herausgefunden habe. Das konnte ich in Atemtests feststellen. Und das wäre erstmal für mich tatsächlich auch für jeden erstmal die erste Anlaufstelle, erstmal die Wissenschaft zu nutzen, die wir haben, weil die jetzt auch nicht komplex ist. Also wenn ich merke, mir geht es nicht so richtig gut nach dem Essen, dann kann jeder zum Gastroenterologen, zum Hausarzt gehen oder sich Sets nach Hause bestellen und mal sagen, habe ich eine Laktoseintoleranz, habe ich eine Fructoseintoleranz, habe ich eine wirkliche Allergie gegen Lebensmittel, also IgE-Reaktion. Und man kann auch beim Gastroenterologen abklären lassen, habe ich eine Zöliakie, also keine Weizenunverträglichkeit, sondern wirklich eine Allergie, sodass man da erstmal so einen Status quo hat. Das ist erstmal ein bisschen anstrengend zugegebenermaßen, weil das erstmal mit ein paar Arztbesuchen verknüpft ist, aber dann weiß man halt erstmal, okay, wo stehe ich denn hier auf der Seite erstmal bei diesen großen Basics. Danach habe ich so gemacht, dass ich FODMAP-arm mich ernährt habe. FODMAPs sind tatsächlich Stoffe in Lebensmitteln, die körperliche Reaktionen hervorrufen können, weil sie sehr schwer verdaulich sind. Unter anderem Oligosaccharide, also sehr langkettige Kohlenhydrate, die für den einen zwar gesund sein können, für den anderen aber sehr darmüberfordernd und dann den Darm immer wieder über Blähungen, also auch über Gärungsprozesse dann in Bredouille bringen. Und habe quasi erstmal so eine Art Schmalspurernährung gemacht, so könnte man es vielleicht nennen, und mich dann sukzessive rangetastet, indem ich immer wieder neue Sachen implementiert habe. Das war ein sehr langer Prozess, das hat bestimmt ein Jahr gedauert und irgendwann habe ich aber wie so eine Art Desensibilisierung alles wieder essen können. Nur aber, weil ich parallel an diesen 4 Punkten gearbeitet habe, die ich dir vorhin genannt habe. Stress, Bewegung, Schlaf und auch Ernährung in der Form. Also das muss immer Hand in Hand gehen. Und dann, wenn man auf einem gewissen Level ist, empfehle ich immer, das auch zu nutzen, was wir wieder in der Wissenschaft haben, und zwar das Mikrobiom aufzubauen. Das kannst du entweder mit Bakterien machen, also indem du Bakterien extern hinzufügst, in Form von Probiotika. Da ist die Studienlage enorm, aber auch enorm verwirrend, weil wir ganz, ganz viele Mausstudien haben, noch ganz wenige Menschenstudien, die uns zeigen, was funktioniert da wirklich. Wir wissen aber, dass Bakterienkulturen, die seit Tausenden von Jahren benutzt werden, Thema Fermentation, unserem Darm, jetzt nicht nur über die wissenschaftliche Aspekte der Zeit, das ist für mich auch ein wissenschaftliches Experiment, wenn das von 5000 Jahren aus übertragen wurde von asiatischen Kulturen oder von unseren Vorfahren, dann ist das zwar nicht wissenschaftlich, so wie wir Wissenschaft heute betrachten, aber dann ist das zumindest insofern wissenschaftlich, als dass es den Test der Zeit überstanden hat. Deswegen finde ich das auch immer sehr, sehr wichtig, dass man jetzt nicht nur auf diese reine Evidenz guckt, sondern auch funktioniert das langfristig. Und diese Produkte sind tatsächlich sehr gut verträglich für die meisten Leute, wenn sie keine Histaminprobleme haben und können auf sehr natürliche Art oder auf eine sehr natürliche Art und Weise das Mikrobiom aufbauen. Was sind jetzt fermentierte Produkte? In unseren Breitengraden kennen wir das wahrscheinlich im Wesentlichen von Sauerkraut. Ja, ist nicht vielleicht für jeden super geschmacksvoll, weil, wie der Name schon sagt, sauer, das haben Fermentationsprodukte immer an sich. Aber tatsächlich, wenn es nicht erhitzt ist, sehr gesund. Also das, was wir im Supermarkt kaufen können, das ist erhitzt. Homogenisiert, ja, pasteurisiert, wie bei der Milch tatsächlich auch. Das macht der Supermarkt, um die Bakterien abzutöten, damit sie es länger lagern können. Macht durchaus auch Sinn für den Supermarkt und für die Transport- und Logistikkette. Für unser Mikrobiom ist das blöd, weil diese Bakterien, die wir daraus haben wollen, diese gesunden Milchsäurebakterien, die sich bei uns ansiedeln sollen, die sind weg. Das heißt, ihr solltet das entweder irgendwo frisch auf dem Markt kaufen oder im Bioladen, wenn es gekühlt ist und wenn da nicht draufsteht, dass es erhitzt wurde, oder ihr könnt es auch selbst machen.
Oder ich habe oft mal gesehen, dass diese Packungen weggeschmissen werden sollten, weil die dann aufblähen. Das heißt, da hat nicht der ganze Prozess geklappt, oder? Also bei Sauerkraut habe ich das mal
Ja.
gesehen.
Ja.
Bevor
Dann
sie
sind nämlich die
weggeschmissen werden,
Bakterien.
da sind sie noch drin.
Dann sind sie noch drin. Dann könnten sie aber auch wieder ein bisschen zu hoch sein für dich. Ja? Also da muss man immer so ein bisschen gucken. Aber dann hat dieser Erhitzungsprozess nicht hundertprozentig geklappt. Es gibt aber natürlich nicht nur Sauerkraut, weil ich selbst mag Sauerkraut nicht so gern. Es gibt im osteuropäischen Raum gerne auch so saure Gurken. Jetzt auch nicht die, die ihr im Glas kaufen könnt. So eine Knacksgurken, das würde auch nicht funktionieren, sondern das sind tatsächlich fermentierte saure Gurken. In Polen wird das sehr häufig gemacht, gibt es auch hier und da mal auf Märkten zu kaufen oder direkt in polnischen Spezialitätenläden.
Kimchi ist
Aber
auch gut, oder? Mein
genau, im
Kimchi.
größten Teil im asiatischen Bereich. Kimchi, super lecker, ich könnte mich reinsetzen.
Also ich kriege das jetzt hier bei uns auch. In Österreich gibt es auch. Fast, also wirklich nicht sehr günstig, aber tatsächlich auch ursprünglich ist nicht pasteurisiert. Und von daher, es geht echt ganz gut. Also mir schmeckt es ganz gut.
Ich liebe das. Also da gibt es auch drei Anbieter, mit denen ich zusammenarbeite, die das online verkaufen. Kann ich auch, darf ich das hier bei dir im Podcast sagen?
Tja, klar, hau raus.
Okay, also Ferment, Complete Organics und Wild and Coco, das sind
Ja.
drei, die ich tatsächlich gut finde, weil ich weiß, dass die halt lebende Bakterien anliefern. Das weiß ich insofern, als dass, wenn ich die Gläser aufmache, ich das Gefühl habe, dass die explodieren.
Die blubbern noch so ein bisschen nach, gell?
Die blubbern noch ein bisschen, genau. Also alles drei sehr, sehr, sehr interessante Anbieter, falls man jetzt sagt, ich möchte nicht stundenlang in der Küche stehen und selbst fermentieren. Es geht aber auch über diesen asiatischen Bereich Kimchi, Miso hin zu beispielsweise Milchprodukten. Kefir kann man nehmen. Ja,
Ja.
ein Joghurt ist im Endeffekt auch fermentiert.
Kombucha,
Auch hier
oder?
wieder
Kombucha,
ein
Kombucha.
Kombucha, genau. Kombucha,
Genau.
den kann jeder gern selbst machen.
Ja.
Wasser-Kombucha oder ein Kombucha, den man auch als Limonade ansetzt. Das ist ein sehr einfacher Prozess, weil ein Pilz einfach nur den Zucker und den Tee fermentiert. Also es gibt da schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch ohne da sehr viel Zeit reinzustecken. Denn das ist mir immer sehr wichtig. Was würde es euch bringen, wenn ich euch sagen würde, ihr müsst das und das und das machen, aber es ist in der Praxis gar nicht umsetzbar?
Und das Gute ist, es gibt es in wirklich schon vielen Supermärkten. Also ich merke das, wenn ich jetzt lange Tage hatte, jetzt auch in den letzten Monaten, und ich mir dann einfach dort was kaufe, dann ist es gar kein Thema. Das kannst du dann nochmal ergänzen. Du musst es ja auch nicht den Kimchi pur essen, sondern machst du noch einen Salat mit rein oder machst
Genau.
ein Ofengemüse und machst es dann noch ein bisschen on top mit drauf. Das heißt, die ganzen Sachen kann man ja auch ergänzend nochmal für sich nehmen.
Genau. Also das ist eine gute Idee. Da bitte immer darauf achten, dass die gekühlt sind. Also es gibt die auch bei DM und Rossmann und Co. dann im Regal ungekühlt und da müssten sie halt erhitzt sein, weil ansonsten dieser Prozess
Genau.
immer weiter gären würde und die würden halt nach 3, 4 Tagen schlecht werden. Das ist erstmal ein guter Tipp, um Bakterien jetzt wieder in den Darm zu bekommen, die wir vielleicht durch diverse Lebensstile, Alkohol, du sprachst von Antibiotika an, losgeworden
Aber
sind.
jetzt mal für mich eine Frage. Also ich meine, der Darm ist jetzt ja bei mir, ich rede jetzt einfach mal von mir, ist jetzt einfach schon besiedelt. So, der ist jetzt ja voll. Und jetzt denke ich mir, na, er ist ja schon voll. wie soll ich denn noch was reinkriegen? Das ist ein bisschen wie eine große WG und jedes Zimmer ist belegt. Und dann kommt dann so ein neues fermentiertes Bakterium dazu und sagt, hey, hi, ich bin Kimchi. Können bitte zwei ausziehen? Ich würde mich gerne duplizieren und dann zwei Zimmer einnehmen. So ist es doch nicht, oder?
Ja. Schwierig. Lässt sich tatsächlich auch nicht 100%ig beantworten. Aber du musst dir das vorstellen, dass Bakterien im Darm auch unter Konkurrenzkampf stehen. Also wenn alle Zimmer in deiner WG-Behausung belegt sind, dann kann man entweder sagen, ich gehe wieder raus oder ich versuche mal an der Tür zu klopfen und einen rauszuziehen und dann schmeiße ich den raus.
Okay.
Also das ist tatsächlich nicht ganz so harmonisch, wie man sich das vorstellt in unserem Darm, sondern da gibt es sekündlich Kämpfe über Besiedlung, wo kann ich an die Darmschleimhaut ansiedeln, wie komme ich da rein. Und insofern kann es durchaus sein, dass wenn du regelmäßig Kimchi zu dir nimmst, regelmäßig fermentierte Produkte zu dir nimmst, dass die sich auch ansiedeln. Was aber in jedem Fall der Fall ist, ist, dass die, während du es isst und auch in den Tagen danach, auf jeden Fall in deinem Darm erstmal vorhanden sind. Also wenn du es regelmäßig isst, selbst wenn sie sich nicht ansiedeln, dann dort ihren Zweck erfüllen. Also gerade diese Bifidobakterien, Bakterien, die Lactobacillen-Bakterien, die sind ja auch, während die einfach im Darm sind, schon nützlich für dich, indem die Dinge zersetzen, indem die Serotonin mitbilden, indem die kommunizieren mit deinem Gehirn. Also da ist es für mich gar nicht so kriegsentscheidend, wenn man das regelmäßig isst, können die sich tatsächlich ansiedeln, sondern sind die während des Prozesses, wenn ich jeden Tag etwas Bakterienlastiges esse, dann auch hilfreich für meine Darmgesundheit.
Und das ist natürlich super. Also meinen Kombucha habe ich, den trinke ich nachher auch nochmal. Mein Abend ist noch ein bisschen länger. Das heißt, ein kleiner Kick vom Tee ist okay, den ich jetzt noch bekomme. Ja. Und jetzt ist aber so die Sache da. Jetzt ist da vielleicht jemand und sagt, ja, cool, Kimchi, ich pfeife mir das jetzt mal rein, so ein bisschen am Tag. Aber dann gehe ich trotzdem noch hier zum Discounter, kaufe mir irgendwie das billigste Weißbrot, hole mir den Burger hier vom großen M oder sonst wo. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, diese Bakterien zu füttern, oder? Also das ist ja, habe das, glaube ich, bei dir auch gesehen in einer ganz tollen Story. Das warst du, glaube ich, auf einem Fastenseminar oder Fastenwoche oder sowas. Dann hast du noch irgendwelche Pülverchen in dich reingehauen, damit das, dann hast du irgendwie gesagt, ja, für meine Bakterien. Das sieht ja bei dir schon so aus, als wären es Haustiere, mit denen du so umgehst. Ganz, ganz herzlich. Also nicht Vollfasten, sondern bei Dominik, da sind irgendwelche Pülverchen oder Bakterien. Ich habe das mir so vorgestellt, als habe ich so ein großes Aquarium, ja, und in diesem sind halt meine Fischle sind die Bakterien und du kamst dann und hast mir dieses Pülverchen drüber gestreut und dann gingen die da ab und holen sich ja ihr Essen. Was war denn da los?
Genau, also du kannst dir vorstellen, ich bin kein riesiger Fastenfreund. Ich finde es in Phasen mal ganz gut, aber Fasten birgt auch gewisse Gefahren. Nicht nur, dass ich es häufig beobachtet habe, dass Leute fasten, wo ich glaube, dass sie von ihren körperlichen Proportionen nicht fasten sollten, also weil sie schon sehr dünn waren, sehe ich immer häufiger und das finde ich dann sehr gefährlich. Aber auch, weil Teile unseres Mikrobioms absterben können, wenn sie eine gewisse Zeit lang keine Nahrung bekommen. Mhm. Jetzt stellt sich die Frage, wovon ernährt sich unser Mikrobiom? Von dem, was wir ihm täglich geben. Essen wir jeden Tag Unmengen von Zucker, dann werden sich die Bakterien erhöhen, die Zucker verdauen, Zucker verstoffwechseln und die senden auch im Übrigen dann wieder einen Impuls an dein Gehirn, hey, wir wollen überleben, iss mehr Zucker.
Give me sugar.
Give me sugar. Ja, also das ist eigentlich die Kommunikation deiner Bakterien, wenn du diesen Sugar Craving hast regelmäßig, gib mir Zucker. Hungerst du die im größten Teil aus, wirst du nicht mehr so häufig diesen Impuls bekommen, ich muss jetzt Zucker essen. Ja, also auch dieser Gewohnheitseffekt, der kommt tatsächlich unter anderem auch durch unser Mikrobiom. Was wir aber ja wollen, sind die guten Bakterien zu füttern. Und wir wissen sehr, sehr genau, und da gibt es wirklich die allerbesten Studien insgesamt zu Humanstudien, randomisiert, gut gemacht, dass ein divers aufgestelltes Mikrobiom wichtig ist, damit wir auf ganz, ganz viele verschiedene Lebensumstände reagieren können und dass die Bakterien wichtig sind, die sich von Ballaststoffen ernähren. Ballaststoffe ist erstmal ein komischer Begriff. Im Englischen heißt es Fiber, da ist es sehr neutral. Bei uns ist es Ballast. Und Ballast klingt ja erstmal scheiße. Wer sagt denn, ich will Ballast zu mir nehmen?
Ja.
Das ist erstmal sehr negativ geframed. Das kam ursprünglich aus diesem Gedankengang, wir essen das und wir können das nicht verwerten. Du packst es oben in deinen Mund, Ballaststoffe, faserige Stoffe, kommen unten wieder raus. Also muss es ja Ballast sein, wir brauchen es nicht. Und mit der Intention ist man tatsächlich früher in der Ernährungsmedizin auch an dieses Thema rangegangen, bis man gemerkt hat, halt, das ist kein Futter für uns, das ist Futter für unsere Bakterien. Die verwerten das und benutzen das. Und deswegen war es mir in dieser Fastenzeit wichtig zu sagen, ich möchte nicht, dass mein Mikrobiom und meine gesunden Bakterien absterben. Ganz im Gegenteil, es dürfen gerne die Bakterien absterben, die sich von Zucker ernähren, die brauche ich nicht unbedingt. Ich möchte aber nicht, dass die Bakterien absterben, die sich von Ballaststoffen ernähren und die mir auch zukünftig helfen, komplexe Kohlenhydrate, Gemüse, Hülsenfrüchte etc. zu verdauen, dass die absterben. Deswegen habe ich die dann genommen. Mhm. Und das ist auch ein Universaltipp, den die Carnivore-Szene streng ablehnen wird. Also alle, die sagen, ich esse Fleisch, auch die Paleo-Szene in Teilen, obwohl die noch nicht ganz so dogmatisch sind. Ballaststoffe sind für uns betrachtet enorm wichtig. Mhm. Ja? Haben wir diese Ballaststoffe nicht, führen wir die nicht zu, sterben halt die entsprechenden Bakterien in unserem Darm aus.
Okay. Jetzt stelle ich mir vor, ich möchte umstellen, aber du siehst ja auch, dass das ein großes mentales Thema ja auch ist. Ja, also dann kriege ich jetzt mein Eis nicht mehr oder ich soll mir meinen Kaffee dann nicht mehr trinken. Dann hole ich mir nicht mehr den Burger, obwohl ja, ist der Sonntag, Dirty Day, haue ich mir die Pizza rein und Burger und sonst was, was ja auch mal völlig okay ist, aber eben nicht in der Regelmäßigkeit. Ja. Und was ich mich jetzt im Endeffekt einfach frage, ist, wie kann ich denn für mich langfristig an diesem Mikrobiom arbeiten? Und wie ist überhaupt eine Umstellung möglich, dass ich auch auf mentaler Ebene, also was ich natürlich merke, ist auch, wenn ich mich gut ernähre und mal wieder einen Detox und sowas mache, dass das bei mir wirklich, ich bin viel wacher im Kopf, ich kann länger arbeiten, ich bin hochkonzentriert, ich bin viel präsenter, ich kann besser schlafen. Also das sind alles ganz, ganz viele mentale Themen, die ja mit dazukommen. Aber ich kann ja nicht von heute auf morgen sagen, wenn ich weiß, ich ernähre mich so lala, kann ich ja nicht sagen, ja okay, ist kein Thema, ab morgen esse ich nur noch Rohkost, Obst, ein bisschen Gemüse oder hauptsächlich Gemüse, ein bisschen weniger Obst und Kohlenhydrate maximal irgendwie Linsen, Bohnen und das war es dann eigentlich auch wiederum. Das kriegt der Darm ja dann auch nicht hin, oder? Wenn meine Zucker-Mitbewohner hier unten da drin, die sich darauf freuen, dass sie jetzt wieder die Kohlenhydrate bekommen, die sind dann ja auch nicht so happy. Dann kriege ich wahrscheinlich, was passiert dann? Und wie kriege ich diese Umstellung hin?
Ja, also der Darm ist ein System, was man nicht von heute auf morgen ändern kann. Also wir reden da von Monaten bis Jahren, wo wir tatsächlich dann Dinge sehen. Das heißt, wir müssen konstant an gewissen Themen dranbleiben. Und da arbeite ich sehr gern damit, dass ich erstmal von Grund auf anfange mit der Frage, wie häufig am Tag willst du essen? Weil ich das schon mal eine sehr, sehr wichtige Frage finde, weil immer. Viele Leute machen sich
im
darüber...
Im Idealfall eigentlich
immer. Okay, die Antwort würde ich zwar erstmal zur Kenntnis nehmen, aber nicht unbedingt akzeptieren.
Nein, meine ich auch nicht so.
Ich liebe auch Essen und im Übrigen, ich bin auch ein Schokoladen-Junkie. Ja, ja. Ich bin auch ein Süßigkeiten-Junkie, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Ne, man muss auch mal 5 gerade sein lassen. Also wir müssen da nicht komplett dogmatisch und asketisch leben. Aber es ist wichtig für sich erstmal selbst zu hinterfragen, wie häufig will ich essen? Die meisten sagen dann ja 3-mal, 4-mal, finde ich vollkommen okay. Und dann kann man auf der Basis ja sagen, hey, was sind Mahlzeiten, die du täglich zu dir nimmst, wo du einfach eine gewisse Routine reinbringen kannst und die lass uns mal versuchen zu optimieren, deiner Darmgesundheit entsprechend. Ja. Beispiel ein Frühstück. Wenn du immer ein Müsli nimmst, kannst du natürlich sagen, du machst dir Smacks rein mit ein bisschen Milch und keine Ahnung, Kakaopulver oder so. Du könntest aber genauso gut sagen, ich mache mir immer ein Frühstück, du vielleicht nicht Haferflocken, aber Hirseflocken. Ich mache mir dann in mein Frühstück Hanfsamen, ich mache mir Chiasamen, ich mache mir Leinsamen rein, ich nehme Ballaststoffe. Ja. Ne? Ich kann Nüsse reinpacken, ich kann Kürbiskerne reinpacken, ich kann Sonnenblumenkerne reinpacken, ich kann Heidelbeeren reinpacken als kleine Antioxidantien noch. Ich kann gerne auch sowas wie Kefir reinpacken, dann habe ich nämlich auf einmal meine Bakterien schon mit drin oder ein bisschen Joghurt, der fermentiert ist, dann habe ich die auch mit drin. Und ich persönlich arbeite da sehr gern mit ganz, ganz vielen Pulvern. Also ich gebe da sowas rein wie rote Beerenpulver oder rote Beete vor allen Dingen. Das ist ein sehr gutes Pulver, was gleichzeitig sich noch positiv auf die Herzgesundheit auswirkt. Ich packe da Ballaststoffe
in Form von Akazien. Und auf die Sauerstoffaufnahme muss man vielleicht noch, rote Beete ist ganz wichtig. Ja.
Ah, das hört. Das wusste ich auch nicht.
Extrem gut. Das wäre bei Abnut auch ein ganz, ganz tolle Untersuchungen dazu.
Krass.
Ja. Aber anderes Thema, vielleicht
ja, können wir da nochmal quatschen. Ja. Dann Akazienfasern, ganz toller Ballaststoff, der auch sehr gut vertragen wird. Kann man auch überall einrühren. Flohsamenschalen, ganz, ganz toll. Also gibt es sehr, sehr gute Effekte auch insgesamt auf die Verdauung, weil Flohsamenschalen die Flüssigkeit im Darm binden können. Also wenn du eher dazu neigst, weichen Stuhl zu haben und wenn du dazu neigst, harten Stuhl zu haben, es auch schaffen, den Stuhl sämiger zu machen. Also so ein bisschen adaptogen wirkt, auch wenn es jetzt kein Adaptogen ist.
Ja.
Und wenn du sowas schon hast, dann hast du schon morgens deine Ballaststoffmenge sehr stark zu dir genommen. Natürlich haben wir hier, und das, was du auch gerade gesagt hast, nicht die Möglichkeit, alle diese Dinge zu nehmen in einen Topf zu packen und von heute auf morgen zu konsumieren, weil ihr wahrscheinlich Stand jetzt noch gar nicht die Bakterien habt oder die Bakterienanzahl, um alle diese Ballaststoffe zu verstoffwechseln. Das heißt, man sollte da Schritt für Schritt vorgehen, immer mal wieder eine neue Zutat hinzufügen. Es sollte auch immer schmecken, das ist mir auch wichtig. Also mein alles Essen, was ich esse, schmeckt mir. Also ich esse das nicht aus Gründen, dass ich gesund leben will, sondern das darf gerne Hand in Hand gehen. Gutes Essen kann unglaublich gut schmecken und ich bin ein riesiger Freund von Essen. Aber dann hättest du schon mal dein Frühstück optimiert. Ja. Vielleicht hast du noch eine zweite Mahlzeit, die immer sehr ähnlich ist. Mit Familie ist es ja in der Tat in Deutschland so, dass viele abends zum Beispiel Abendbrot essen. Da darf man sich auch mal Gedanken machen, was nehme ich für ein Brot? Muss das ein Weißbrot sein oder kann ich mir in 2 Minuten ein Brot machen? Ich habe ein Saatenbrot, ein glutenfreies von DM. Das hat einen hohen Ballaststoffanteil. Das hat für mich eine Arbeitszeit von der Herstellung von 2 Minuten.
Ja.
Okay, das muss nochmal 50 Minuten in den Ofen, aber damit muss ich ja nicht daneben stehen und dem die ganze Zeit zugucken. Mhm. Und schon habe ich für eine Woche, wenn ich das einfriere, ein gutes Brot für mich. Dann mache ich mir vielleicht abends immer noch zur Routine, dass ich einen Salat davor esse, dass ich mir einfach nur Paprika, Kohlrabi, Mohrrübe mache und überlege einfach mal, was für Aufstriche habe ich. Es gibt die richtig gute, schöne, vegane Aufstriche. Ihr könnt Avocado machen und könnt was drauflegen mit ein bisschen Salz, Tomate. Herrlich, ja. Ihr könnt sagen, ihr nehmt einen Lachs einfach, dann habt ihr noch eine gute Proteinquelle, mit der ihr was gedeckt habt. Ihr könnt sowas nehmen, das habe ich gerade neu, Tomatenmark einfach, ein bisschen Oregano drüber streuseln. Fertig, ja. Auf einmal habt ihr ein richtig
schönes. Ich krieg schon ganz schön Hunger. Jetzt musst du langsam aufhören, Dominik. Weil sonst
ich auch, weil ich bin in 20 Minuten zu Hause essen wahrscheinlich. Aber schon habt ihr 2 von 3 Mahlzeiten optimiert und mit Ballaststoffen ausgestattet. Und ich habe gerade nur so ein paar Inspirationen gegeben. Und da muss man sich einmal Gedanken drüber machen, das einmal implementieren in den Alltag. Okay, ihr hattet noch die Mittagsmahlzeit vielleicht. Ne? Und da kann man auch immer überlegen. Ich zum Beispiel sage immer, mach dir gar nicht so über die Mittagsmahlzeit an sich riesig Gedanken, sondern versuch mal im Vorfeld einen kleinen Salat zu machen, mach dir ein gutes Dressing mit Olivenöl, mach ein bisschen Rapsöl rein, mach vielleicht ein paar kleine Kräuter rein, dann schnippelst du dir was vielleicht auch Ballaststoffe und Bitterstoffe beinhaltet, Chicorée, Radicchio, mal was Grünes und dann einfach bunt, was du so im Supermarkt findest.
Ja.
Und schwuppiwuppi ist dein Magen schon gefüllt, du hast vielleicht auch gar nicht mehr so Hunger auf irgendwie was Großes und du tust deinem Blutzuckerspiegel ganz nebenbei auch noch was Gutes.
Genau, also die Kruxessenz ist wirklich Stück für Stück umzustellen, nicht von heute auf morgen gleich alles, sondern stückchenweise. Und was du natürlich auch erwähnt hast, was natürlich dazugehört, ist Non-Processed Food. Gell? Das heißt, dass du halt einfach guckst, dass du es halt selbst machst und einen Teil davon selbst machst. Ich weiß, es hört sich immer ein bisschen aufwendig an. Aber wenn du einmal anfängst, du kannst auch viele Sachen vorbereiten am Abend. Ja? Ich meine, das Fermentierte kannst du auch einfach nehmen, weil es ja schon fertig ist. Du kannst viele Sachen kaufen. Ich bin jetzt hier in Graz an der Uni und ich muss auch sagen, das sind so viele Geschäfte draußen und es gibt kaum eins, wo ich wirklich das finde, was ich eigentlich echt essen möchte. Das heißt, ich bringe es automatisch mit. Wobei die Leute sagen, ja, du kannst auch hier und da. Dann sage ich, ja, aber es ist irgendwas, ist immer. Dann sind die Falafeln wieder aus dem Großhandel mit zig Zusatzstoffen, was du natürlich nicht lesen kannst. Also es gibt da schon viele Sachen, die ein bisschen schwierig sind. Man kann aber auch einfach mal sagen, ich esse mal einen halben Tag jetzt nicht so viel und esse dann vielleicht ein bisschen später was. Oder am nächsten Tag vielleicht wieder ein bisschen mehr, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe. Weil ich glaube, man kann sich das ganz gut dosieren. Oder was für mich zum Beispiel auch ganz gut läuft, ist einfach, ich habe ein paar getrocknete Früchte dabei, die für mich gut sind. Ich habe immer Nüsse, habe ich immer mit dabei, die habe ich immer griffbereit. Auch jetzt, die gibt es, bevor es dann wieder weitergeht, die gibt es auch super natürlich mit ein bisschen extra, weiß ich nicht, Chili dran oder sonst was. Damit kann man relativ viel puffern und natürlich ist es kein Riesenmahl, aber es gibt trotzdem genügend Energie, gerade in so Business-Tagen. Man muss nicht immer unterwegs sein und dann kann man eben auch ein bisschen weniger zu sich nehmen. Auch das ist okay. Ja, hält auch das Energielevel konstant.
Auch bei Tagen, wo ich unterwegs bin, wo ich im Zug bin oder so, können wir jetzt auch sagen, komm, drauf geschissen, esse ich halt hier einen Burger.
Ja.
Aber ich habe es mir einfach zur Angewohnheit gemacht, dass ich dann sage, ich nehme mir ein paar Nüsse, ich nehme mir eine Avocado, ich nehme mir ein Stück Obst, ich schmier mir 2 Brote mit den Dingen, die ich gerade genannt habe. Das dauert original 5 Minuten, wenn es hochkommt. Und dann bin ich bereit und diese 5 Minuten sind nicht mal verschenkte Zeit, was ja gerade aus der heutigen Perspektive heute betrachtet wird. Ich muss mich nirgendwo anstellen, ich muss mir keine Gedanken machen, wo ich hingehe. Ich nehme es einfach, kann es dann essen. Ich glaube, diese Komponente Zeit ist ganz häufig eine Ausrede dafür, dass wir Sachen nicht umsetzen wollen. Denn vielleicht mal aus meiner Perspektive, ich brauche morgens für mein Müsli 15 Minuten, weil das unglaublich fancy ist. Das ist, glaube ich, das nerdigste Müsli, was ihr jemals auf der Welt gesehen habt. Ich koche mittags selbst, wenn meine Frau nicht kocht. Da brauche ich vielleicht eine halbe Stunde für, mit Salat als Vorspeise, mit meinem Kombucha, mit Obst danach und mit der Hauptmahlzeit. Die hat alles, was ich brauche. und ich esse abends mit meinem Abendbrot, dann lasse ich mir ein bisschen Zeit mit der Familie, aber dann decke ich den Tisch und schmiere dabei, während meine Kids am Tisch sitzen. Also ich sag mal in Summe, halbe Stunde, 45 Minuten am Tag, die ich in mein Essen investiere, obwohl ich es alles selbst zubereite. Und wer jetzt sagt, er hat die Zeit nicht, würde ich
Und
hinterfragen.
ich glaube, ein Riesenthema ist auch, wir gewinnen damit Zeit. Ich glaube, dass das einfach viel zu selten erwähnt wird, weil, wenn du jetzt unterwegs den Burger reinpfeifst, dann bist du danach von der Konzentration nicht mehr richtig da. Vielleicht hast du noch irgendwie Verdauungsschwierigkeiten, du bist ein bisschen müder, ja. Und wenn du dann theoretisch in der Arbeit bist oder auch in einem Gespräch, in einem Meeting oder sowas, dann bist du nicht präsent. Und das kostet dich deshalb Zeit, weil du oftmals Fehler machst, dann musst du die Sachen wieder aufräumen. Dann hast du hinten raus nicht die kreative Zeit, wo du sagst, ich gehe jetzt dann doch noch mal eine Stunde früher aus der Arbeit, sondern ich muss länger drin bleiben, weil ich wieder was nicht zu Ende gebracht habe. Also es sind alles Sachen, auch wenn du hier gerade zuhörst und merkst, das habe ich vielleicht auch ab und an mal, probier's doch gerne einfach mal aus. Ja, probier's doch mal aus, nimm dir was mit, bereite dir was vor. Du kannst ja auch trotzdem sagen, du gehst mit in die Kantine, aber isst halt dort nur einen Salat und hast eben dein Hauptessen halt mit dabei. So, das ist auch, dieses soziale Thema ist tatsächlich auch ein großes Thema, finde ich. Ja, die gehen ins Restaurant, wieso gehe ich nicht mit? Ja, also da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, um das irgendwie zu kompensieren.
Und auch da, also es gibt in jedem Restaurant, das kenne ich noch, als ich eigentlich gar nichts essen durfte, gibt es auch gesunde Sachen heutzutage. Also wir leben ja nicht mehr 1960, wo man sagt, hier gibt es nur noch Buletten und eine Schnitzelrahmsoße oder sowas, sondern du findest eigentlich in jedem soliden Restaurant auch Dinge, die du bestellen kannst, und sei es ein Salat und eine einfache Hauptspeise. Und man muss dazu sagen, das ist mir immer ganz wichtig, ich bin beim Thema Essen nie dogmatisch. Ich trinke auch mal mit meinen Jungs ein paar Pils. Ich gehe auch mal abends einen Glühwein trinken, und gerade zur Weihnachtszeit. Ja,
Jetzt
ich habe,
kommst du
glaube ich,
nicht drum rum. Da kommst du jetzt nicht drum
heute,
rum,
ich habe heute einen
Dominik.
Tacken Dominosteine gegessen. War das gesund? Nein, aber es geht ja nicht darum, immer optimal zu sein und alles minutiös zu planen. Ich sage das so explizit, weil wir ganz, ganz viele Leute bei uns im Coaching haben, die beim Bereich Ernährung schon 95% ausgekratzt haben. Und sich denken, wie kann ich noch das 96., 97. Prozent heben und da auch mit ganz viel Angst an so ein Thema rangehen. Ernährung darf auch Spaß machen, und das darf auch mal das Schokoeis danach sein. Es geht halt nur um die Regelmäßigkeit. Macht euch lieber um diese Dinge
Ja.
Gedanken, die ihr halt jeden Tag macht, und nicht, macht euch keine Gedanken, wenn ihr abends mit Freunden essen geht, einmal im Monat oder so. Das spielt ja gar keine große Rolle im Verhältnis.
Ja, die Dosis macht das Gift, gell?
Wie
Darum
immer.
geht's. Sehr cool. Dominik, vielen, vielen lieben Dank. Danke für diese tollen Inputs. Ja, ich würde mal gerne bei dir abends zum Festbau kommen und mal gucken, was du da alles an Aufstrichen hast. Und das ist da bestimmt so ein Tisch voll mit irgendwelchen fancy Sachen, wo ich mir denke, geil! Was ist das? Kann ich mal probieren?
Ich mache heute mal ein Foto und verlinke dich mal.
Ja, gerne. Wieder geil. Ja, was gibt's denn da Neues? Was hat denn da wieder ausprobiert? Also, vielen lieben Dank, danke für den Input. Auch für euch, die jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei sind, sich fragen, warum hat es jetzt wenig mit Atmung zu tun? Das ist alles verbunden. Das bedeutet, meine körperliche, meine mentale Gesundheit gehört genauso wie dazu wie meine Atmung, die eine direkte Verbindung dazu ist. Für die Effekte, die ich eigentlich oft für mich haben möchte, dieses, ich möchte besser schlafen, ich möchte konzentrierter sein. Und was ich euch damit nur noch mal zeigen wollte, ist, es gibt immer diese Ergänzung, es fängt irgendwo an und hört gefühlt nirgends auf, das ist nicht wahr, sondern auch wenn ihr euch nicht gut fühlt, je mehr ihr in das Gefühl reinkommt, je mehr ihr mit eurer Atmung arbeitet, desto mehr werdet ihr merken, was tut mir gut und was tut mir einfach nicht gut. Und auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht der Fall ist, wird es langfristig gesehen immer, immer, immer mehr kommen und immer mehr in den Vordergrund rücken. Und so wie es der Dominik uns jetzt auch nochmal sehr, sehr schön erklärt hat, vielen lieben Dank dafür, ist einfach, dass unsere Darmgesundheit auch sehr, sehr wichtig ist, auch für unsere mentale Gesundheit. Also nimm das auch sehr, sehr gerne hier nochmal für dich mit. Vielen lieben Dank, Dominik. Danke, dass du im Atempause-Podcast mit dabei warst.
Gerne, Timo, danke, dass ich hier sein durfte. Vielleicht irgendwann mal ein drittes Mal.
Ja, sehr gerne. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass uns gerne Bewertung da, ob bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte mehr über die Atmung lernen, vielleicht sogar dein Restorative Breathing Breathwork Master bei uns machen, dann klick dich gerne in die Shownotes rein. Komm am 23. Januar bei uns vorbei, bei unserem Kickoff-Meeting zu unserem Zero to Hero Programm. Stell Fragen, erhalte Antworten und ich gebe dir natürlich eine ganz spezielle Einführung in dieses Thema. Ich freue mich auf dich. Dein Timo Niesner. Bis nächste Woche. Ciao.